ARD.
Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Optimalissimo. Eindeutige Blut- und DNS-Spuren im Privatfahrzeug von Steffen Behrendt. Hauptkommissar im K9, zuständig für Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, illegales Glücksspiel und vergleichbare Delikte. Saubere Arbeit, Kollege. Leider nicht sauber genug. Immerhin, das Auto wurde innen und außen gereinigt, einigermaßen professionell. Du dachtest, wer würde schon einem Verdacht nachgehen, der in die Richtung eines tadellosen Staatsbeamten wie dich weist? Garantiert keine kleine Oberkommissarin, die es aufgrund ihrer Körpergröße nur knapp geschafft hat, zur Polizeiausbildung zugelassen zu werden, oder? Falsch gedacht, Gummiwurst. Dirk Nadig und Jan Risse verbrachten die letzten Minuten ihres Lebens im Auto des Kollegen Behrendt. Oder wahrscheinlicher in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs. Nachdem er beide Männer erstochen hat, wickelt er jede Leiche in eine Decke, schleift sie ins Auto und transportiert sie ab. Das eine Opfer zur südlichen Isar, das andere zum Feringersee im Norden. Die Decken dienten dazu, Blutanhaftungen im Fahrzeug auf ein Minimum zu reduzieren. Ist dir gelungen, Behrendt? Aber ein Minimum ist halt nicht nichts.
Haus der aufgehenden Sonne von Friedrich Arni. Dritter Teil.
Täter und Opfer kannten sich, nachweislich aus dem Haus von Waltraud Asamow und möglicherweise auch aus anderen Zusammenhängen. In der fraglichen Nacht hatten sie eine Verabredung. In der Wohnung der Hausbesitzerin haben sie sich bis etwa 23 Uhr aufgehalten. Behrendt verließ das Treffen vor, die beiden anderen Männer kurz nach 11. Um 23.12 Uhr zeigt die Überwachungskamera am Nachbarhaus die drei gemeinsam auf dem Bürgersteig. Sie reden. Das dauert genau 8 Sekunden. Dann zeigt Behrendt in eine bestimmte Richtung und sie verschwinden aus dem Blickfeld der Kamera.
In welche Richtung sind sie gegangen?
Nach Norden. Wir gehen davon aus, dass Behrendt seinen Wagen um die Ecke in der Corneliusstraße geparkt hat.
Sind da Parkplätze?
Wenige. Vermutlich hat er das Auto geholt und kurzfristig auf dem Gehweg abgestellt.
Warum nicht direkt vor dem Haus?
Zu auffällig, zu viel Verkehr, auch in der Nacht.
Für zwei Morde und das Wegschaffen der Leichen eignet sich die Corneliusstraße genauso wenig.
Na, das sehe ich auch so, Jakob.
Das bedeutet, wenn die Corneliusstraße nicht der Tatort ist...
Dann haben wir immer noch keinen Tatort. Und ich bezweifle, dass wir ihn finden werden.
Die beiden Männer sind zum Kollegen in den Wagen gestiegen. Die hatten Vertrauen.
Ja, und sie hatten etwas vor, alle drei.
Was? Riesen.
Die Absichten von Dirk Nadig und Jan Risse kennen wir bis heute nicht. Warum hätte der Kollege Behrendt die beiden Männer in eine Falle locken sollen?
Um sie zu töten?
Ja, vermutlich. Aber aus welchem Grund? Wo ist das Motiv? Und 4 Tage bzw. 4 Nächte später wird er selber umgebracht.
Auch das noch. Diese ständige Aufregung. Das halte ich nicht mehr aus. Ich kann überhaupt nichts mehr sagen.
Haben Sie Schmerzen, Frau Asamow?
Geht schon wieder. War heute beim Arzt. So ein Arztbesuch in aller Herrgottsfrüh, das ist... Ja. Wo ist er denn gestorben? Der Herr Behrendt.
In der Nähe seiner Wohnung. Wir gehen von einem Zusammenhang zwischen den Verbrechen aus. Aha. Die drei Männer trafen sich am vergangenen Freitag in ihrer Wohnung, Frau Asamow. Aha. Was ist an diesem Abend vorgefallen, das 3 Tötungen zur Folge hatte?
Bitte, Frau Otoki, ich weiß es nicht. Wir haben geredet. Nichts von Bedeutung, Plaudereien wie gewöhnlich. Ein paar Gläser Weißwein, Bier, belegte Semmeln. Ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Wer bringt denn einen Kommissar um? Bestimmt keine Freunde von mir.
Wissen Sie, ob Herr Behrendt nach dem Besuch bei Ihnen mit Dirk und Jan noch woanders verabredet war?
Sie haben ausgesagt, dass Sie den Eindruck hatten, Jan Risse wolle noch in einer der einschlägigen Bars weiterziehen.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich gemeinsam mit Dirk.
War Dirk Gnadig ebenfalls bisexuell? Wie Jan Risse?
Das geht Sie überhaupt nichts an. Das waren wunderbare Menschen, Dirk und Jan, tolle Kerle, herzensgute Männer, die niemandem was getan haben.
Warum wurden Sie dann umgebracht? Mit wem hatten Sie Konflikte?
Ihr Haus, Ihre Wohnung, Frau Asimov, war der Ausgangspunkt für 2 Morde, möglicherweise 3. Was ging hier vor?
Ich dulde nicht, dass Sie hier reinschneien und im Intimleben meiner Freunde herumschnüffeln. Ich möchte, dass Sie jetzt gehen. Sie beide. Lassen Sie mich in Ruhe trauern, bitte.
Einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Was für ein Verbrechen.
Ilona Behrendt, 32 Jahre alt. Im K9 hieß es, sie sei die Ehefrau von Steffen Behrendt. Richtig. Allerdings nur noch auf dem Papier. Die beiden leben seit einem Jahr getrennt, die Scheidung läuft. Nach der Aussage von Behrendts Vorgesetztem lernten sie sich in der Susi-Bar in der Arnoldstraße kennen. Ilona arbeitete dort als Barfrau mit der geheimen Lizenz zu illegalem Geschlechtsverkehr. Nichts Ungewöhnliches in der Susi-Bar. Behrendt und seine Leute führten eine Razzia durch. Keine Woche später, so der Flurfunk im K9, war Behrendt nicht nur Stammgast in der Bar, sondern auch persönlicher Beschützer. Das war vor etwa 6 Jahren. Die junge Frau aus Riga und der Hauptkommissar wurden ein Paar. Sie heirateten und Ilona bekam einen deutschen Pass. Ist es lange her, dass Sie Ihren Mann lebend gesehen haben, Frau Behrendt?
Länger. Ich weiß nicht mehr.
Nach einem Brandanschlag auf die Susi-Bar wechselte Ilona ins Hotel Faller auf der anderen Seite des Hauptbahnhofs. Dort arbeitet sie auch an der Bar. Die Ehe mit Behrendt ging zu Bruch. Eventuell hin und wieder Gewaltausbrüche des Ehemanns aufgrund von Eifersucht und Alkohol, laut den Kollegen aus dem K9. Ilona Behrendt erstattete aber nie Anzeige. Hauptkommissar Steffen Behrendt galt als heilige Kuh im Milieu. Mit Drogenfahndern muss man sich gut stellen, das lernt der Nachwuchs schon in der Kita. Warum haben Sie ihn nie angezeigt?
Was?
Wir sind von der Kripo. Wir sprechen mit unseren Kollegen, auch mit denen vom Kommissariat 9. Sie müssen uns keine Details Ihrer Ehe berichten. Beantworten Sie bitte einfach die Frage von Frau Nasri.
Einen Polizisten anzeigen? Machen Sie Witze? Wer soll mir glauben? Sie wissen, wo ich vorher gearbeitet habe. Sie kennen meinen Lebenslauf. Eine wie ich?
Sie verdienen ihr eigenes Geld. Sie hätten ihn längst verlassen können.
Hab ich aber nicht. Wir waren so gut wie geschieden. Und jetzt ist er tot. Aus.
Die kennt jeder hier, die Ilona. Die Frau vom Steffen. Die Ilona. Früher hätte man gesagt, ein Feger.
Wann war die Ilona zum letzten Mal hier im Lokal?
Moment, was haben wir heute?
Mittwoch.
Am Montag?
Am Montag war Ilona Behrendt hier in der Kneipe.
Ja, oder ein sehr guter Lookalike.
Jetzt reden Sie doch keinen Mist, bitte. War sie da oder nicht?
Misstrauisch, wie es sich für die Polizei gehört. Der Steffen war auch so. Der hat auch immer gedacht, die Ilona schwindelt ihn an und treibt's mit fremden Männern. Kein Wort hatte er geglaubt, ist immer schlimmer geworden. Die Ilona war da, er war da, eine Harmonie war nicht da.
Die beiden haben sich gestritten.
Fand ich ziemlich übertrieben. Die Sache ist doch geklärt. Sie ist ausgezogen, sie lassen sich scheiden, finito. Dann taucht die hier plötzlich auf und macht Zoff. Muss doch nicht sein unter Erwachsenen.
Was genau ist passiert?
Trinken Sie jetzt was oder was?
Es ist 1 Uhr mittags.
Die Uhrzeit wollte ich nicht wissen.
Naja, ein leichtes Weizen.
Gut, ist ein Anfang. So, bitteschön, zum Wohl.
Danke.
Plötzlich hat die ein Messer in der Hand. Von mir war das nicht. Das hat die von daheim mitgebracht, so ein Küchenmesser. Mit einer langen, schönen Schneide. Kann man wiederum auch verstehen. Der Steffen steht auf Messer. Hat immer eins dabei. Angeblich echte russische Wertarbeit.
Interessant. Wie hat er reagiert?
Das kann ich Ihnen sagen. Sie zieht das Messer raus, ja? Am Tisch. Sie sitzen sich gegenüber. Ja, 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 da drüben, in der Nische, wie immer, wie früher, ja? Und plötzlich zieht sie das Messer aus der Manteltasche. Den Mantel hat sie angelassen, ja? Und dann, Obacht, bevor sie überhaupt damit rumfuchteln kann, hat er ihr das Ding aus der Hand gerissen. So schnell kannst du nicht schauen. Sie hält das Messer hoch, Spitze auf ihn gerichtet und das Messer landet in seiner Hand. Und er hat sich nicht mal dabei geschnitten. Kein Kratzer. Vielleicht war der mal Messerwerfer in einem anderen Leben.
Was ist dann passiert?
Weniger schön. Er hat sie umgeschmissen.
Wen hat er umgeschmissen?
Wen? Die Ilona. Ist nicht mal aufgestanden dabei, der Steffen. Hat sich über den Tisch gebeugt und die Frau mitsamt dem Stuhl umgeschmissen. Das war's.
Das war's also?
Das war's. Sie hat sich aufgerappelt. Gott sei Dank hat sie den Mantel angehabt. Der hat den Sturz abgefedert. Sie ist aufgestanden, hat ihre Klamotten gerichtet. Wir haben natürlich alle zugeschaut. Er sagt keinen Ton mehr, der Steffen. Sie sagt keinen Ton mehr. Von uns sagt keiner einen Ton. Ja, und dann, ich denke, sie geht zur Tür, macht sie noch mal einen Schritt auf ihn zu und spuckt ihm Dant ins Gesicht. Volle Ladung. Nicht schön. Hat ihn, scheint's aber nicht besonders gejuckt. Hat ein Taschentuch aus der Hose gezogen und sich abgewischt.
Und Ilona?
Abgang.
Gestern war sie nicht hier.
Glauben Sie ihn echt, die traut sich noch mal hier rein.
Entschuldigung, Sandkorn?
Hallo, Frau Sandkorn.
Kollege Peters.
Die Frau Horn wäre jetzt zur Vernehmung hier.
Ja, dann bringen Sie die Frau ins Zimmer 214. Ach nein, scheiße, das ist gleich belegt. Ins Zimmer 223. Mhm. Und fragen Sie Frau Horn, ob sie was zu trinken will. Und nehmen Sie ihr das Handy ab, gell?
Alles klar.
Die übliche Belehrung. Ja, danke. Herr Botnick, Sie haben uns belogen.
Habe ich nicht. Ich lüge meinem Freund Dennis nicht an.
Haben Sie noch einen zweiten Freund mit dem Namen? Weil also meinen Kollegen Dennis Kalk, den haben Sie jedenfalls angelogen.
Frau Oberkommissarin.
Kriminaloberrätin, aber Frau Sandkorn langt.
Frau Sandkorn, ich habe das 100 Mal erklärt. Die Messer gehören mir. So ein Geschenk von einem Freund von Militär in Kiew. Wahrheit.
Unwahrheit. Wir haben Sie noch mal hergebeten, Herr Botnick, weil wir Ihnen eine Neuigkeit mitteilen wollten. Herr Behrendt ist tot.
Der Steffen ist tot?
Er wurde erstochen. Ob womöglich mit einer Waffe aus Ihrem Geschäft, das wissen wir noch nicht. Wichtig für Sie ist jetzt nur, Sie brauchen Ihren Kunden nicht mehr zu schützen. Steffen Behrendt lebt nicht mehr. Wann hat er das Messer von Ihnen erworben, Herr Botnick?
Wieso ist er ermordet worden?
Wann, Herr Botnick?
Er war mal da, als mein Freund auch gerade da war, Michael. Die beiden haben sich unterhalten.
Wann, Herr Botnick? Wann?
Vor ein paar Monaten. Sie müssen mich verstehen. Ich habe dem Steffen ein Versprechen gegeben.
Gewöhnlich beschränkt sich meine Aufgabe auf das Überbringen von Todesnachrichten. Aber heute nicht.
Grüß Gott, Frau Asamov. Mein Name ist Jakob Frank. Ich bin ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kriminalpolizei.
Ja, und?
Ich komme wegen Ihres Freundes, Steffen Behrendt.
Ihre Kollegen waren schon da. Er ist tot. Lassen Sie mich in Ruhe.
Ich weiß, dass Jakob sich nicht abwimmeln lässt. Nie. Da wir in den nächsten Stunden mit Vernehmungen ausgelastet sind, habe ich meinem Ex-Chef den Vorschlag gemacht, die alte Dame unter einem Vorwand aufzusuchen. Wir brauchen dringend weitere Informationen über ihre Gäste und uns gegenüber verhielt sie sich zunehmend abweisend. Der Zusammenhang zwischen den Mordopfern und ihr besteht nach unseren bisherigen Erkenntnissen lediglich aus den Treffen in ihrer Wohnung. Man kannte sich, man verbrachte regelmäßig Abende zusammen. Aus die Maus. Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach kam es zu sexuellen Handlungen. Nicht verboten in Privatgemächern. Prostitution ohne beweisbaren Geldfluss ist keine Prostitution. Aber die 300 Gramm Cannabis und 80 Gramm Kokain als Resultat unserer richterlich abgesegneten Wohnungsdurchsuchung haben unseren Staatsanwalt Dr. Aberle nachhaltig erfreut. Endlich hat er was, das er strafrechtlich verfolgen kann. Heute Morgen rief Aberle meine Chefin an und fragte, ob es sein könnte, dass wir uns bei den Ermittlungen in einer gewissen Kreisbewegung befinden. Daraufhin meinte Kriminaloberrätin Sandkorn, er zeichne ein falsches Bild von der Arbeit ihrer Abteilung. Es handle sich nicht um Kreise, sondern um Einkreisungen. Und genau deswegen tritt Jakob Frank heute nicht als Botschafter des Todes auf, sondern
als ein guter Freund und Kollege von Steffen Behrendt.
Wie ist Ihr Name nochmal?
Frank. Jakob.
Nie gehört.
Meine Kollegen wissen nicht, dass ich hier bin. Sie haben noch keine Spur und mich wühlt der Mord an Steffen auf. Genauso wie Sie. Er hat gelegentlich Ihren Namen erwähnt und dass er eine Art Hausgast bei Ihnen war. Entschuldigen Sie den Überfall, Frau Asamov. Kann sein, ich suche einfach nach ein paar Worten des Trostes. Mit Steffens Frau Ilona bin ich nie warm geworden.
Ich auch nicht. Also gut, kommen Sie kurz rauf.
Überaus freundlich. Danke.
So schnell sehen wir uns wieder, Frau Behrendt. Meine Kollegin Frau Odoki hat Ihnen erklärt, warum wir Sie haben abholen lassen.
Ja, aber war das nötig? Mit Blaulicht, mitten auf der Straße.
Wo waren Sie gestern Abend?
Das habe ich gerade Ihrer Kollegin gesagt. Ich war im Hotel Faller an der Bar arbeiten.
Bis gegen 22 Uhr, ja. Und danach?
Erkennen Sie den Gegenstand in der Plastiktüte, Frau Behrendt?
Ein Messer.
Ihr Messer aus Ihrer Küche. Sie haben es in die Kneipe Tonis Eck mitgebracht. Wissen Sie noch, wann das war?
Wo haben Sie das her?
Aus der Kneipe. Sie haben es nach Ihrer Attacke liegen lassen. Das Messer weist Ähnlichkeit mit einer Tatwaffe auf, nach der wir suchen. Wann waren Sie in der Kneipe?
Fragen Sie doch nicht so blöd. Am Montag.
Und gestern?
Was gestern?
Wo waren Sie, nachdem Sie gestern Ihren Arbeitsplatz im Hotel Faller verlassen haben?
Zu Hause.
Warum?
Was warum?
Warum haben Sie Ihren Dienst vorzeitig beendet?
Hat Ihnen das mein Chef nicht gesagt? Ich hatte Schmerzen im Unterleib. Ich konnte nicht mehr stehen, mir war schlecht. Ich bin nach Hause gegangen und habe mich hingelegt.
Wir werden das prüfen.
Ja, klar.
Haben Sie Ihr Handy verloren, Frau Behrendt?
Nein.
Ja, dann werden wir feststellen, ob Sie gestern nach 22 Uhr zu Hause waren oder möglicherweise ganz woanders.
Sie möchten wirklich keinen grünen Tee, Herr Frank?
Nein, danke. Es ist schön hier bei Ihnen. Stilvoll, gemütlich. Ich kann verstehen, dass Steffen gerne zu Ihnen kam. Wenn wir uns im Kommissariat über den Weg gelaufen sind, kam er mir in jüngster Zeit in sich gekehrt vor. Wie ratlos über sich selbst. Eingeschüchtert.
Der und eingeschüchtert. Was haben Sie denn für eine Wahrnehmung, Herr Kommissar? Fragen Sie mal die Frauen, mit denen er Umgang hatte. Fragen Sie die mal. Eingeschüchtert.
Wie ich gehört habe, hatte er mal ein Verhältnis mit Ihrer Schwester.
20 Jahre her. Vorbei. Einen kleinen Schnaps, edle Williamsbirne.
Haben Sie Schmerzen?
Ach, das Übliche. Ah, Scheiße.
Warte, ich mach das.
Danke.
Aha. Spitzenqualität, Ihr Geschirr. Kein Sprung drin.
Passiert mir neuerdings häufiger, dass mir die Sachen aus der Hand rutschen. Geben Sie die Tasse her und nehmen Sie Platz. Ich bin gleich wieder da.
Geht's wieder?
Ja, ja.
Nebenbei habe ich heute mitbekommen, dass eine Anzeige gegen Steffen vorliegt. Von einer Frau. Wegen des Verdachts der Körperverletzung. Wissen Sie was darüber?
Noch einmal meine Frage, Frau Behrendt. Was wollten Sie am Montagabend in der Kneipe Tonis Eck von Ihrem Mann?
Ich war wütend auf ihn.
Warum?
Die Dinge zwischen Ihnen und Ihrem Mann waren geklärt. Sie sind aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. Sie arbeiten weiter in Ihrem Job. Sie hatten keinen Kontakt mehr, Herr Behrendt und Sie. Was also sollte der Auftritt am Montagabend?
Darf ich mal direkt sein? Verzeihung. Sie können mich am Arsch lecken. Alle beide. Ich bin gerade Witwe geworden. Und Sie behandeln mich ohne Respekt und Anstand. Ich werde Anzeige gegen Sie erstatten.
Ah, jetzt doch. Anzeige gegen zwei Polizistinnen. Okay.
So, hier. Zum Wohl, Herr Kommissar. Ah.
Danke, Frau Asamov.
Ich weiß nicht, wer von uns älter ist. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich tät mich freuen, wenn wir uns duzen. Hm? Ich bin die Trude.
Jakob. Eine Birne wie aus dem Paradies.
Ja, du sagst es, Jakob.
Und hier ist es auch beinahe paradiesisch. Ich habe mir sagen lassen, dass deine Gäste auch deswegen gerne zu dir kommen, weil du sie so sein lässt, wie sie sind.
Ja.
Keine moralischen Urteile, keine Zwänge. Man könnte sagen, ein Heim der bedingungslosen Liebe.
Oh, Jesus, jetzt werd nicht kitschig, Jakob. Das passt nicht zu dir.
Das passt nicht zu mir?
Nein.
Du hast einen Blick für Menschen und für ihre Schattenseiten, ihre Geheimnisse.
Ja. Aber was nützt das, wenn man nicht im richtigen Moment zur Stelle ist, um ein Unheil zu verhindern? Zum Wohl. Bist du so nett und holst die Flasche vom Servierwagen? Ich mag nicht schon wieder aufstehen.
Natürlich. Machst du dir Vorwürfe wegen des Todes von Jan Risse und Dirk Nahlig?
Ach, du kennst ihren Namen.
Ich bin freiberuflich weiter für die ehemaligen Kollegen tätig. Ich überbringe Familienmitgliedern die Nachricht vom Tod eines Angehörigen. Und ich war sowohl beim Bruder von Dirk als auch bei den Eltern von Jan.
Ach so?
Was ist? Du wirkst verstört. Darf ich dir einschenken?
Naja, gleich. Stell die Flasche erst einmal hin. Wie hat Jans Mutter reagiert?
Verzweifelt. Sein Vater auch. Aha. Jans Mutter weiß, dass er oft bei dir war. Sein bester Freund weiß es auch.
Gibt ja nichts zu verbergen.
Jan war bisexuell, behaupten meine Kollegen.
Ja und?
Nix und.
Na also. Ich verrate dir was. Hier in meiner Wohnung herrscht Freiheit in allem. Hier braucht sich niemand zu schämen für das, was er ist oder sein möchte.
Kommen die Kommissarin irgendwann wieder?
Ja, Frau Behrendt, Frau Nasri muss dringende Telefonate erledigen. Soll ich Ihnen was zu essen bringen lassen?
Dauert's noch so lange.
Hallo, Jakob.
Sag mal, Trude Asamovs Schwester und der Kollege Behrendt. Weißt du mehr darüber?
Nicht wirklich. Die waren wohl vor langer Zeit mal kurz zusammen. Wieso?
Sie will nicht darüber sprechen. Komm mal nach.
Okay, mach ich. Evelyn Lang?
Ja.
Oberkommissarin Nasri.
Hallo.
Sie verkehren regelmäßig im Haus von Frau Asamov.
Ja, schon.
Ihnen wird nichts vorgeworfen, Frau Lang. Wir tragen Informationen aus allen möglichen Richtungen zusammen. Mittwoch, 18. Februar. Informatorische Befragung Evelyn Lang durch Hauptkommissarin Fariza Nasri. Wann haben Sie den Polizeibeamten Steffen Behrendt zum letzten Mal in der Wohnung von Trude Asamov gesehen?
Das war wohl am letzten Freitag.
Also an dem Abend, als sich außer Behrendt noch Dirk Nahlig, Klaus Nahlig und Jan Risse in der Wohnung aufgehalten haben.
Klaus kam erst ganz spät, da waren die anderen schon weg.
Das war die Nacht, in der ihre Bekannten oder Freunde, Dirk und Jan, getötet wurden.
Ja.
Und sie haben sich nicht bei uns gemeldet.
Ich weiß ja nichts. Niemand weiß was.
Stört dich die Musik?
Sie beruhigt meine Gedanken.
Lass einfach das Denken, Jakob.
Mein Kollege Behrendt ist tot. Seine und deine Freunde Dirk und Jan auch. Alle drei erstochen. Ach, das hätte ich dir jetzt gar nicht sagen dürfen.
Ich weiß doch, dass Dirk und Jan erstochen wurden.
Ja, aber mein Kollege ebenfalls. Und das halten die Ermittler noch geheim.
Ja, dann suchen deine Leute eine Art Serienmörder.
Die Situation ist schlimmer.
Frau Lang, Sie sind ebenso wie Jan Risse und Dirk Gnadig regelmäßig zu Gast gewesen in der Wohnung von Waltraud Asamow in der Erhardstraße in München.
Ja.
Was ist das Besondere an diesem Ort?
Niemand braucht sich zu verstellen. Jeder ist, wie er ist. Niemand muss dort lügen.
Wen belügen?
Sich selber? Andere? Ich lüge mein halbes Leben lang.
Inwiefern?
Sie wissen, ich bin Erzieherin. Und die Eltern da sind alle super liberal, theoretisch. Eine Kollegin wurde vom Vorstand weggemobbt, als rauskam, dass sie lesbisch ist. Sie hätte gerichtlich gegen die Kündigung vorgehen können. Aber ob sie dann noch mal woanders einen Job gekriegt hätte? Ich habe mich fürs Verstecken entschieden. Und in gewisser Weise der Dirk auch. Und der Jan, der es noch viel schwerer gehabt hat als ich.
Als Profisportler. Woher kannte er Trude Asamow?
Aus ihrem Café. Ich war da auch mal Gast, früher. Da haben wir uns alle kennengelernt. Der Jan. Er traute sich nicht, Männer zu lieben. Und er traute sich nicht, Frauen zu lieben. Und dann hat er sich doch tatsächlich in die Trude verschaut. Stellen Sie sich das vor. Eine Zeit lang war er verrückt nach ihr. Wie groß ist der Altersunterschied? 35 Jahre? Mindestens. Das Problem lag woanders. Dirk Gnadig betete die Trude genauso an wie Jan. Und sie haben nicht nur gebetet, also das kann ich Ihnen versichern. Einmal sind die beiden Jungs wie Viecher aufeinander losgegangen. Wir mussten sie regelrecht auseinanderreißen, diese Streithähne. Aber wir haben sie wieder beruhigt und irgendwann sind sie Freunde geworden. Wir haben immer alle beruhigt, wir zwei, Trude und ich.
Was ist Ihre Verbindung zu Trude? Sind Sie ein Paar?
Ja, wir mögen uns, wir kennen uns. Und ich bin immer da, wenn die Erinnerungen an ihre Schwester sie einholen.
Was meinen Sie damit, Frau Lang? Was war mit Trudes Schwester?
Wovon redest du, Jakob?
Der Mörder von Dirk und Jan kann nicht der Mörder von Behrendt sein. Es war Behrendt, der die beiden Männer erstochen und ihre Leichen an verschiedenen Stellen abgelegt hat. Steffen ist der Schuldige. Also diese Anzeige gegen Steffen.
Ja?
Er habe diese Frau, die ihn jetzt angezeigt hat und deren Name mir unbekannt ist, schwer verprügelt, heißt es. Glaubst du, sie hat Behrendt erstochen?
Hoffentlich, Jakob. Hoffentlich hat sie es getan und sich von diesem Mann befreit.
Aha.
Ich würde sie jeden Tag im Gefängnis besuchen.
Ich wusste nicht, dass Steffen dieses andere Gesicht hat.
So, da bin ich wieder, Frau Horn. Wir haben die ersten Funkdaten übermittelt bekommen.
Aha.
Sie haben in den vergangenen 3 Tagen 28 Mal mit Ilona Behrendt telefoniert. Wollen Sie immer noch behaupten, dass Sie sie nur flüchtig kennen, Frau Horn?
Ich sag nichts mehr. Ich will nach Hause.
Sie haben Dienstagabend mit Steffen Behrendt telefoniert, das ist beweisbar. Sie haben zugegeben, dass Behrendt am Montag, am Tag vor seinem Tod, wütend vor ihrer Eingangstür stand und sie bedroht hat. Wieder einmal. Er wollte, dass sie die Anzeige wegen schwerer Körperverletzung zurückziehen, sonst würde ihnen was zustoßen.
Ja, ein Nachbar wollte die Polizei holen und da ist er dann abgehauen. Ich habe dann meine Wohnung nicht mehr verlassen.
Sie lügt, Chefin. Kollegen haben Nachbarn befragt.
Zwei Mieterinnen beschwören, dass sie Anne Horn gestern gegen 19 Uhr aus dem Haus gehen sahen. Sie haben sie sogar gegrüßt.
Wie geht's ihr?
Schlecht. Sie hat immer noch ein geschwollenes Gesicht, kann schwer sprechen. Die Verletzungen am Körper hat sie mit Kleidung gut verdeckt. Und ich habe sie nebenbei gefragt, ob ihr der Name Waltraud Asamov was sagt. Ja, sagt sie. Sie kenne Frau Asamov.
Anne Horn kennt Ilona Behrendt und Trude Asamov? So, so.
Angeblich nur flüchtig. Übrigens, übermorgen wäre die erste Anhörung für Behrendt vor der internen Kommission gewesen. Wegen Disziplinlosigkeit im Dienst und dem Vorwurf unangemessener Gewaltanwendung.
Ja, hat sich ja jetzt erledigt. Also, wir warten noch auf Jennifer und Farisa und dann fangen wir mit der Besprechung an.
Ich gehe noch mal rüber zu Anne Horn. Ist denn unser Totenflüsterer immer noch im Einsatz?
Möchtest du eine Brotzeit, Jakob? Oder musst du schon gehen?
Ja. Ich bin Pensionist. Der Zeitgenuss ist mein täglich Brot. Nein, ich brauche nichts. Danke, Trude. Angenommen, diese Frau wollte sich tatsächlich an ihrem Peiniger rächen, an Steffen Behrendt, dann wissen wir immer noch nicht, aus welchem Grund er die beiden anderen Männer ermordet hat.
Mein neuer Dudesfreund, Jakob Frank. Wie du selbst sagst, du bist Pensionist und kein Kriminalist mehr. Entspann dich, verscheuche überflüssige Gedanken und freu dich auf einen hoffentlich schmackhaften Happen für zwischendurch. Und magst du Weißwein, Rotwein oder Bier dazu?
Ich weiß nicht genau.
Dann gibt's eisgekühlten Vino Verde.
Sie waren am Montagabend nicht aus eigenem Antrieb in Tonis Eck, Frau Behrendt. Sie waren da wegen Anne Horn.
Ich habe gesagt, ich kenne die Frau nicht.
Ilona, mein Kollege hat mir gerade die Verbindungsdaten Ihres Handys geschickt. Sie hatten mit Frau Horn intensiven Kontakt, 28 Telefonate. Vermutlich haben die Schilderungen von Frau Horn Sie aufgewühlt, haben Ihre alte Wut neu entfacht. Sehr nachvollziehbar. Steffen Behrendt hat Sie misshandelt. Er hat Frau Horn misshandelt und wer weiß, welche Frau noch. Und sie wollten ihn ein letztes Mal mit seinen Taten konfrontieren. Sie haben sogar ein Messer eingesteckt. Aber er hat sie nicht ernst genommen. Er hat ihnen das Messer aus der Hand gerissen und sie einfach vom Stuhl gestoßen. Er hat ihr Vorhaben vereitelt. Also sind sie am nächsten Abend in Tonis Eck zurückgekehrt. Mit einem neuen Messer aus ihrer Küche oder aus der Küche von Frau Horn. Ilona, waren Sie allein oder war Frau Horn bei Ihnen?
Ja, ich war da, ich geb's zu. Ja.
Sie haben im Auto auf Ilona Behrendt gewartet.
Ja.
War das Ihr Wunsch, Frau Horn, dass Ilona Ihren Mann noch einmal trifft?
In meiner Not bin ich zu ihr in die Bar gegangen. Und Steffen hat mal erwähnt, wo sie arbeitet. Und dann habe ich Ilona von mir erzählt und was mir passiert ist. Und das hat sie dann einfach sehr aufgeregt. Sie hat mich ermutigt, ihn anzuzeigen. Und sie hat gesagt, sie geht zu ihm. Ein letztes Mal, um ihm ins Gesicht zu sagen, was sie von ihm hält.
Sie sind zu Behrendt nach Hause gefahren, Sie beide.
Ja, aber der war nicht da. Und Ilona war sich gleich sicher, dass der drüben in der Kneipe hockt.
Sie haben gewartet, bis er betrunken rauskommt und ihn dann überfallen.
Ich habe im Auto gewartet. Ilona ist alleine rein.
Ilona Behrendt bestreitet, in Begleitung gewesen zu sein am Montag, als sie ihren Mann attackieren wollte. Und sie leugnet, am Dienstag überhaupt vor Ort gewesen zu sein.
Ich glaube hier niemand mehr. Wir müssen noch auf Dennis warten.
Habe ich gerade meinen Namen gehört? Dann bin ich ja hier richtig. Hoch lebe der Datenschutz. Und noch höher lebe die Spätzlwirtschaft. Funkzellenabfrage dank guter Kontakte zu einflussreichen Mitarbeitern der Telefongesellschaft. Und siehe da. Ilona Behrendt, geborene Ilona Grabow, sowie Anne Horn, geborene Anne Horn, befanden sich gestern Nacht beide in derselben Funkzelle. In deren Empfangsbereich liegen sowohl die Wohnung von Steffen Behrendt, als auch die Kneipe Tonis Eck, sowie der Tatort.
Sag ich doch. Ich glaube niemand mehr. Und zu Recht, wie sich rausstellt.
Danke, Dennis. So, ich beantrage einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnungen Horn, Anne und Behrendt, Ilona. Die Begehung der Wohnung unseres Kollegen Behren hat uns leider keine Hinweise auf einen möglichen Täter geliefert. Was mich zur beruflichen Situation von Steffen Behren bringt. Ich habe ausführlich mit dem Dezernatsleiter gesprochen. Behrend galt als aufbrausend, unberechenbar, auch im Einsatz. Neigung zu Aggressivität und Alkoholmissbrauch. Mehrmals auffällig geworden gegenüber Zeugen und Verdächtigen. Einschüchterungsversuche und Ähnliches. Eine Abmahnung wegen nachweislicher Gewalt gegen Frauen aus dem Milieu im Bahnhofsviertel. Leute, die ihm vertrauen, die spielt er schon mal gegeneinander aus, setzt sie unter Druck, wenn sie seine Ziele gefährden. Er genießt Respekt und nutzt es zum Machtspielchen, laut seinem Vorgesetzten auch innerhalb der Abteilung. Offensichtlich stand er kurz vor der Versetzung in den Innendienst. Angeblich drohte ihm sogar die Suspendierung, weil er vor ein paar Monaten eine Zeugin, die er für eine mutmaßliche Mörderin hielt, verprügelt haben soll.
Was für ein Arschloch. Warum war der Typ überhaupt noch im Dienst?
Schützende Hände, würde ich mal vermuten. Wie so oft.
So, und was sagt uns diese Biografie über unsere drei Tötungsdelikte?
Also ich bleibe bei meiner ersten Vermutung. Steffen Behrendt wurde aus Rache umgebracht.
Rache? Rache aus dem Milieu oder aus der verschworenen Gemeinschaft in der Erhardstraße? Und das Motiv für die Taten an Jan Risse und Dirk Gnadig?
Die beiden Männer haben womöglich etwas über Behrendt gewusst, das nicht rauskommen durfte, und er musste sie zum Schweigen bringen.
Wenn jemand eine Ahnung von diesem Motiv hat, dann die Hausherrin. Immer wieder Waltraud Asamow.
Ja, aber nochmal zur Tatwaffe in den Fällen Gnadig-Risse. Behrendt hat das Messer im Laden von deinem Freund gekauft, Dennis.
Juri hat endlich gestanden? Bravo, Chefin.
Ja, er sagt, er hätte das Versprechen gegeben, den Mund zu halten. Ich glaube aber eher, Behrendt hat ihn eingeschüchtert.
Da sind wir wieder, Frau Behrendt. Manchmal dauert's halt.
Sie sind so gemein zu mir. Das hätte ich heute Vormittag nicht gedacht.
Jetzt ist jetzt, Frau Behrendt. Sie sitzt nicht mehr als Zeugin bei uns, sondern als Beschuldigte. Sie waren, als ihr Mann ermordet wurde, nicht zu Hause, sondern in der Nähe seiner Wohnung. Sie waren am Tatort. Und sie waren nicht allein.
Wer war bei Ihnen?
Niemand. Und ich war nicht am Tatort.
Wer war bei Ihnen?
Niemand.
Wir nehmen Sie vorläufig fest wegen des dringenden Tatverdachts der Tötung von Steffen Behrendt. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht, einen Anwalt hinzuzuziehen.
Ruhe jetzt! Ja, ich war da. Und ich habe gesehen, was passiert ist.
Was ist passiert, Frau Behrendt?
Er wurde umgebracht. Und dann lag er da, im Dunkeln. Und da war noch jemand.
Dachte schon, Sie haben mich vergessen.
Frau Horn, Sie haben zugesehen, wie Steffen Behrendt erstochen wurde. Gemeinsam mit Ilona Behrendt, vom Auto aus.
Hab ich das? Ja, das wissen wir von Frau Behrendt.
Was?
Ein Mann wurde ums Leben gebracht, Frau Horn. Und Sie haben es nicht verhindert.
Wer hat ihn erstochen?
Wer, Frau Horn?
Der Mann hat noch gelebt.
Das glaube ich nicht.
Er hat noch gelebt.
Sie haben den Mann liegen lassen, in seinem Blut, sterbend.
Wer hat ihn erstochen?
Es war so, so dunkel und ich konnte das nicht, genau erkennen, aber ich glaube, da war noch jemand.
Sofort nach den Vernehmungen brachen wir zu einer Tatortbegehung auf. Anne Horn und Ilona Behrendt mussten uns die exakte Stelle zeigen, an der sie im Auto gesessen hatten und eine Person im Dunkeln weggehen sahen. Die Frauen wussten, wer da am Boden lag. Sie fuhren mit dem Auto an dem leblosen Mann vorbei, warfen einen Blick auf ihn und verschwanden.
Sie haben nicht gesehen, wie die Person zugestochen hat?
Nein.
Nein. Aber Sie haben den Mann auf dem Boden liegen sehen?
Ja.
Ja. Und Sie haben seinen Leichnam später identifiziert, Frau Behrendt?
Ja.
Warum lächeln Sie?
Ich musste gerade an was denken. Er hat sein dämliches Goldkettchen nicht mehr getragen, als er da lag, in der Gerichtsmedizin.
Scheußliches Schmuckstück.
Scheußlich.
Am Tatort haben wir keine goldene Halskette gefunden. Bei den Sachen, die Dr. Raimundo uns überlassen hat, befand sich auch keine Kette. Eigenartig. Wenn die beiden Frauen die Wahrheit sagten,
Wer hatte Steffen Behrendt dann umgebracht? Das Gespräch mit Evelyn hallte in mir nach.
Hatte den Tode Asamov keinerlei Verdacht? Oh, kann ich nicht sagen. In letzter Zeit wirkte sie zurückhaltender als sonst, verschlossen. Sie ist schwer krank, aber sie redet nicht darüber. Aber das meine ich gar nicht, sondern sie führte öfter eine Art Geheimgespräche. Das hat sie vorher nie getan. Mit wem hat Trude geheim gesprochen, Frau Lang? Mit Jan und Dirk. Sie bat die beiden in die Küche und dann haben sie irgendetwas getuschelt. Hat's früher nicht gegeben. Wir sind doch eine Gemeinschaft, eine Familie. Irgendwas haben die drei ausgeklügelt.
Wie Farisa gesagt hat, die Lebenslinien der drei getöteten Männer treffen sich im Haus der Trude Asamov in der Erhardstraße, in ihrer Wohnung im obersten Stock. Und die Besitzerin schwärmt von ihren, wie sie unaufhörlich betont, ganz besonderen und nach innerer Freiheit gierenden Gästen. Jeder und jede auf eigene Weise, im Leben und in der Sexualität, die ihnen niemand aus moralischen oder gesellschaftlichen Gründen wegnehmen dürfe. Ihr Haus sei ein Ort bedingungsloser Ehrlichkeit und Hingabe. Ich hörte ihr zu und fragte sie behutsam aus, auch über ihre Schwester. Doch sie lenkte immer wieder ab. Ich wollte sie nicht quälen. Wieder und wieder stützte sie den Kopf in die Hände, stöhnte leise und entschuldigte sich sofort dafür. Über ihre Krankheit mochte sie nicht sprechen. Aus dem Badezimmer schickte ich Farisa eine dringende SMS. Sie antwortete, sie seien schon unterwegs.
Ich habe grausame Kopfschmerzen. Ich kann nicht mehr aufrecht stehen. Vorhin habe ich 2 Tabletten genommen. Mir ist schwindlig. Oh, Jakob, sag ihnen, sie sollen mich in Frieden lassen. Wenigstens in dieser Nacht.
Frau Asamov, auch wenn der Täter nicht mehr vor Gericht gestellt werden kann, wollen wir dennoch herausfinden, welches Motiv er hatte, Risse und Nadig umzubringen. Und Sie sind die einzige Person, die die Hintergründe kennt.
Schauen Sie sich bitte das Foto hier auf meinem Handy an. Wann siehst Sie es größer? Erkennen Sie die Person?
Ziemlich unscharf. Körnig.
Wissen Sie, wo das aufgenommen wurde?
Nein, Herr Kommissar.
Vor Ihrer Haustür. Das ist ein Bild der Überwachungskamera an der Tür des Nebenhauses mit den Kanzleien. Aufgenommen gestern Abend um 22.06 Uhr. Und die Person auf dem Foto sind Sie.
Wo wolltest du hin um diese späte Uhrzeit, Trude?
Ich war spazieren. Ich gehe oft nachts raus, wenn ich nicht einschlafen kann. 15, 20 Minuten vor zur Frauenhofer und wieder zurück.
Gestern auch? 15 Minuten?
Ja, in etwa.
Ich habe noch ein Foto für Sie. Schauen Sie, das sind auch Sie. 23.14 Uhr. Da kommen Sie zum Haus zurück. Sie waren über eine Stunde unterwegs und das nicht zu Fuß, Trude. Sie benutzen Ihr Auto. Sie waren in Leim, um etwas zu erledigen.
Und Sie wurden beobachtet. 2 Zeugen haben Sie gesehen. 2 Frauen, von denen Sie zumindest die eine sehr gut kennen. Anne Horn und Ilona Behrendt.
Was wollten die da?
Vermutlich dasselbe wie du, Trude.
Ach, Jakob. Anne und ich, wir wären auch fast mal ein Paar geworden. Wir wurden Freundinnen. Hatte lang nichts mehr von Anne gehört. Sie rief mich aus dem Krankenhaus an. Sie sei schwer gestürzt und ob ich ihr was zum Anziehen bringen könne. Ich hab doch sonst niemand, sagte sie. Den Nachbarn und Sanitätern erklärte sie, sie sei im Suff die Treppe runtergefallen, das sei nicht zum ersten Mal passiert. Ich habe geahnt, dass was Schlimmeres dahinter steckt.
Dass sie verprügelt worden ist und der Täter sie mit dem Tod bedroht hat, falls sie die Polizei einschaltet.
Das habe ich gedacht, Frau Nasri. Genau das.
Und Sie vermuteten eine bestimmte Person hinter der Tat?
Die Person, die möglicherweise Schuld am Tod ihrer Schwester hatte.
Ja.
Die Kripo hat den Selbstmord damals untersucht. Ihre Schwester Birgit war von einer Brücke gesprungen und Zeugen wollten eine zweite Person, einen Mann, in der Nähe gesehen haben, der noch kurz vorher mit der Frau gesprochen haben soll. Ihre Schwester war 43 Jahre alt und Berend war wie alt? Anfang 20?
Hör auf.
Es gab keine Beweise. Die zweite Person wurde nie gefunden. Ihre Schwester, so steht es in der Akte, litt unter schweren Depressionen. Sie nahm Medikamente, sie hatte mehrere Burnouts.
Das war doch nur ein Spiel.
Wie bitte?
Was hast du gesagt? Trude.
Es war doch nur ein Spiel. Das sagte er hinterher, er, der angehende Großpolizist. Nur ein Spiel. Er war erst 22 und sie schon 43. Er hatte ihr doch kein Versprechen gemacht. Nein, hatte er doch. Und Birgit hat ihm geglaubt. Sie glaubte ihm jedes beschissene Wort. Bist du zufrieden, Fariza Nasri?
Sie hielten es für möglich, dass Berend ihre Freundin Anne zusammengeschlagen hat. Warum hätte er das tun sollen?
Weil er ein Frauenhasser ist. Es liegt in seiner Natur. Und ich habe gedacht, ich könnte ihn vielleicht heilen, etwas besser machen.
Was hatten Dirk und Jan damit zu tun?
Ich habe sie zu Annes Haus geschickt. Sie sollten sich umsehen im Hof, im Treppenhaus. Ich hoffte auf einen konkreten Hinweis. Und der liebe Gott schenkte mir einen.
Eine goldene Halskette.
Woher weißt du das?
Er trug sie nicht mehr, als seine Frau ihn in der Gerichtsmedizin identifiziert hat. Er muss das Kettchen verloren haben.
Und Dirk und Jan haben die Kette gefunden und ihn damit erpresst. Was haben sie denn von ihm verlangt?
Dass er sich stellt.
Dass er den Überfall gesteht und sich selbst anzeigt.
Ja, Herr Kalk. Er hat versprochen, sich zu stellen. Freitagnacht. Er hat ein Versprechen gegeben. Ich habe es gehört. Ich bin Zeugin. Er sagte, er habe nachgedacht und bereue zutiefst. Er bat Jan und Dirk, ihn zu begleiten.
Mitten in der Nacht.
Er sagte, er schafft das nur nachts. Er sagte, er gehe voraus und hole sein Auto und würde dann auf die beiden warten.
Sag, Trude, du hast dem Mann geglaubt? Du hast keine Gefahr für deine beiden Freunde gewittert?
Er wirkte vollkommen überzeugend. Er war auch nüchtern. Hatte sich anständig rasiert, einen frischen Pullover angezogen. Er sagte, er wollte noch einmal bei mir sein, einmal noch den Frieden genießen. Und er dankte mir für die vielen schönen Stunden und bat um Verzeihung für das, was er damals meiner Schwester zugemutet habe und was er meine Freundin Anne angetan habe. Aus dummer Eifersucht, in einem Wutanfall. Im Rausch.
Als sie dann aber nichts mehr von Dirk und Jan gehört haben, da wussten sie, dass er gelogen hatte.
Und als sie zuerst vom Tod von Dirk Gnadig erfahren haben und am nächsten Tag vom Tod von Jan Risse, wussten sie, dass nur eine Person als Täter in Frage kommen kann.
Und sie haben keinen Ton gesagt, Frau Asamov.
Sie haben unsere Ermittlungen massiv behindert.
Das musste ich, Herr Kommissar. Anders ging es nicht. Es war nicht Ihre Aufgabe, Steffen Berend zu bestrafen.
Du hast einen Plan gefasst und ihn durchgeführt.
Ja, Jakob, das habe ich. Machst du bitte mal das Fenster auf?
Ja, natürlich.
Es war also in allen drei Fällen Mord, Vorsatz und Heimtücke. Bei den ersten beiden Malen sowieso und beim dritten Mal auch. Aber die Morde ergeben trotzdem keinen Sinn.
Doch, Frau Nasri. Der eine sehr wohl.
Nein, Frau Asamov. Ursprünglich wollte ihre Freundin Anne Horn den Täter nicht anzeigen, weil sie Angst vor ihm hatte. Aber dann, ermutigt von Ilona Berend, zeigte sie ihn doch an. Und Steffen Berend wäre verhaftet worden. Ihre Erpressung, Frau Asamov, wäre nicht notwendig gewesen. Sie haben Dirk und Jan, zwei unschuldige Menschen, mit einer Aufgabe betraut und die Konsequenzen nicht bedacht. Sie hätten damit rechnen müssen, dass Berend ihren Plan durchschaut und Rache üben will.
Sie haben recht. Ich hätte ahnen müssen, dass was passiert. Aber ich habe nicht mehr geglaubt, dass Anne doch noch den Mut aufbringt, ihn anzuzeigen. Ja, ich stehe für drei Morde ein. auch für die, die ich nicht begangen habe. Aber verhindern hätte ich sie können. Ja. Die Tatwaffe liegt in der Küche, mittlere Schublade. Die müssen Sie sich schon selber holen, Frau Nasri. Hilf mir auf, Jakob.
Was? Na komm.
Wenn ich morgens hier am Fenster stehe, sehe ich die Sonne aufgehen und ich winke dem Tag. Der Arzt sagt, mit etwas Glück lebe ich vielleicht noch 8 Monate. Gehirntumor. Es reicht für noch einen Sommer. Wenn ich jetzt ins Gefängnis muss, besuchst du mich dann, Jakob? Du bist doch Pensionist und der Zeitgenuss ist dein täglich Brot, hast du gesagt. Dann teilen wir das Brot und sind satt. Schau. Da kommt sie schon, die Sonne.
Haus der aufgehenden Sonne von Friedrich Arni, 3. Teil. Jakob Frank, Martin Pfeifel, Farisa Nasri, Franziska Schlattner, Anja Sandkorn, Katja Bürkle, Dennis Kalk, Nicola Mastro-Berardino, Jennifer Odoki, Nancy Menzer-Ofei, Waltraud Asamov, Christiane Blumhoff, sowie Hans-Josef Braun, Johanna Eivort, Lili Forgasch, Daniela Gantscheva, Juri Rostalny. Komposition Karim Schalabi. Ton und Technik Jan Piepenstock, Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Pauline Seiberlich, Stefanie Ramp. Regie Alex Schad. Produktion Bayerischer Rundfunk und Südwestrundfunk 2022. Redaktion Katharina Agathos.
Euch kann's nicht hart genug sein? Ihr steht auf düstere Psychothriller, abgründige Mindfucks und bizarre Bluttaten?
So viel zum Thema, nicht den Kopf verlieren.
Dann haben wir genau das Richtige für euch. Knallhart. Der Krimi-Podcast mit Triggerwarnung. Für hartgesottene Binge-Listener und Fans von Gruselkicks. Garantiert nichts für schwache Nerven.
Vorsichtig beuge ich mich vor. Es geht mindestens 50 Meter in die Tiefe. Noch ein Stückchen, dann noch ein Stückchen. Einfach fallen lassen.
Hört rein und abonniert Knallhart in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Fall.